Ich bin Daniel Retschitz-Egger, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wladimir Putin. Mit kurzer Unterbrechung ist er seit 25 Jahren in Russland an der Macht. In dieser Zeit hat er einen Staat, der sich nach Ende der Sowjetunion eigentlich auf dem Weg in die Demokratie befunden hat, in ein nationalistisches Reich umgebaut. Doch warum hat sich Russland zu dem Land entwickelt, das heute Krieg gegen die Ukraine führt und den Westen mit hybriden Angriffen schwer unter Druck setzt? Das fragen wir Michael Thumann. Er ist Autor und Journalist bei der Zeit. Er leitet das Moskauer Büro der Wochenzeitung und hat schon in den 90er Jahren in der russischen Hauptstadt gelebt. Dort hat er beispielsweise auch schon Putin selbst interviewt. Wir sprechen heute darüber, warum sich Russland in rund 25 Jahren so gewandelt hat und wie Putin eines der gefährlichsten Regime der Welt aufbauen konnte. Herr Thumann, Ihr neuestes Buch heißt Eisiges Schweigen flussabwärts. Es ist ein Reisebericht einmal von Moskau nach Berlin, mittendurch, wie Sie es nennen, den neuen eisernen Vorhang. Sie beschäftigen sich ja beruflich schon sehr lange mit Osteuropa und auch mit Russland. Erkennen Sie das Land nach 3 Jahren Krieg wieder?
Schwerlich. Zumindest erkenne ich das Russland nicht wieder, das ich kennengelernt habe in den 90er Jahren, als ein vergleichsweise offenes Land, als ein Land, wo viele Menschen sehr neugierig waren und den Reisenden oder den Studenten oder den Korrespondenten aus Deutschland und Westeuropa mit offenen Armen empfangen haben. Ich fühle mich eher erinnert, aber auf eine andere Weise an die alte Sowjetunion, wo man wahnsinnig vorsichtig war, wo man Angst hatte, sich mit Ausländern zu treffen und wo halt eben auch große Hürden zu überwinden waren, um dahin zu kommen.
Wenn Sie sagen, die Menschen haben Angst, sich quasi mit Ausländern beispielsweise wie mit Ihnen zu unterhalten, sich zu treffen, meinen Sie, dass sich auch in den Köpfen der Menschen etwas geändert hat oder ist das das Regime, das sich geändert hat?
Natürlich hat sich das Regime geändert und die Radikalisierung des Regimes Putin hat ja verschiedene Stufen durchlaufen und es begann schon von Anfang an halt eben mit einer Entdemokratisierung, einer gezielten Entdemokratisierung Russlands, aber es hat lange einen hybriden Zustand gegeben, indem man eigentlich als ein freiheitlich denkender Mensch auch irgendwie leben konnte, wenn man sich halt eben nicht politisch so stark engagierte, dass man in irgendeiner Form in Konkurrenz mit Putin oder mit seiner Partei trat. Heute ist es aber so, dass eben tatsächlich jede freie Meinungsäußerung, jede Kritik am Regime, jede Kritik an Putin eigentlich undenkbar ist und einen halt in Gefahr bringt. Zumal, wenn dann die Kritik eben auch noch am Krieg geäußert wird. Und das kann dann eben wirklich im Wiederholungsfall zu Gefängnis führen. Und das wirkt sich ganz stark auf die Köpfe der Menschen aus, weil sie danach natürlich jetzt alles filtern, was sie sagen. Und zumal dann zu Fremden. Und wenn Sie dann noch erfahren, ich bin deutscher Korrespondent, dann schweigen Sie entweder oder ich höre nur noch Hülsen.
Ich würde mit Ihnen gerne nämlich über dieses Warum sprechen, warum sich Russland eben nach diesem kurzen, nennen wir es vielleicht demokratischen Frühling, Sie haben es ja vorher schon auch angesprochen, in den 90er Jahren, derzeit wieder irgendwie auf extrem nationalistischen, totalitären Spuren vergangener Zeiten wandelt. Gibt es Ihrer Einschätzung nach, gibt es ein Ereignis, das das Land bzw. die Politik gedreht hat oder ist es dieser schleichende Prozess?
Ich glaube, es gibt ein Ereignis, das Putin gedreht hat. Und das war nicht, wie manche mutmaßen, NATO-Osterweiterung oder irgendwelche äußeren Umstände, der Irakkrieg, der Amerikaner. Nein, das ist etwas, was im Inneren des Landes passiert ist, wie übrigens so viele Prozesse im Inneren Russlands, in diesem sehr großen Land, die Geschichte dieses Landes und den Weg dieses Landes verändert haben. Veränderung kommt von innen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Ereignis, was Putin zutiefst schockiert hat, war die Tatsache, dass bei seiner Rückkehr ins Präsidentenamt 2012, hatte ja, wie wir uns erinnern, kurz für 4 Jahre pausiert und mit Dmitri Medvedev gewechselt, war Ministerpräsident, um dann nach der Verfassung wieder antreten zu können zum 3. Mal. Und da protestierten damals die Menschen. Die standen auf der Straße und das nicht nur eine Woche, sondern monatelang, ein halbes Jahr lang standen die gegenüber vom Kreml und demonstrierten gegen die gefälschte Präsidentenwahl, gegen die gefälschte Duma-Wahl und gegen Präsident Putin. Und das ist etwas, was er damals im Zusammenhang brachte mit dem arabischen Aufständen, die ja zeitgleich stattgefunden hatten, ab dem Jahre 2011 folgende. Und halt am Ende des Jahres 2011 war diese gefälschte Duma-Wahl in Moskau, in Russland. Und da ging das da auch los. Und das fand er so bedrückend und so schockierend, dass er ab dann einen ganz anderen Kurs im eigenen Lande eingeschlagen hatte. Und das war zugleich eben etwas, was ihn bewogen hat, diesen neuen Kurs einzuschlagen. Und wir befinden uns im Grunde genommen immer noch auf dem Strahl jener Ereignisse, die damals begannen.
Das heißt, es ist etwas Innerrussisches. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, was der Westen getan hat. Das ist ja immer wieder eine beliebte Erzählung, auch in deutschen und österreichischen, muss man dazu sagen, Talkshows, dass Russland ja reagieren würde auf das, was der Westen tut. Man sei Moskau eben mit der NATO-Osterweiterung etc. auf die Pelle gerückt und so weiter. Das hat de facto eigene Züge angenommen.
Ja, es gibt halt eben eine Sicht von Westen auf dieses Land, die ist im Grunde genommen sehr westzentriert, man kann sogar egozentrisch sagen, dass man glaubt, dass Dinge auf anderen Kontinenten, in anderen großen Ländern immer mit irgendetwas zu tun haben, was der Westen gemacht, getan, gelassen hat. Und ich halte das ja für eine ziemlich unerträgliche Sicht, weil sie eben tatsächlich so wahnsinnig westzentriert ist und wir diesen Ländern überhaupt keine eigene Geschichte zugestehen. Und keine eigene Entwicklung. Und in Russland, einem Land, das halt eben zunächst mal ein Kontinent für sich ist und das natürlich im Inneren nach ganz eigenen Gesetzen funktioniert, spielen natürlich innere Entwicklungen und die Frage, wie hält man eigentlich dieses große Land zusammen, das sich ja über 11 Zeitzonen erstreckt, und wie kann man halt eben in Moskau Entscheidungen treffen, die dann aber auch in Jakutien oder in Wladiwostok umgesetzt werden oder am Kaukasus? Das sind Herrschafts- und das sind organisatorische und das sind staatliche Organisationsprinzipien, die ganz andere sind als im Westen. Und das bewegt natürlich jemanden, zumal ein so herrschaftsbesessener Mann wie Wladimir Putin zunächst und zuallererst. Und die Dinge, die dann der Westen tut oder lässt, eignen sich immer ganz wunderbar, um nach Westen Behauptungen aufzustellen. Ich mache das ja alles nur, weil die NATO mir auf die Pelle gerückt sei oder so. Nein, er macht das natürlich, um seine eigene Macht auszubauen, um sein Land, wie er glaubt, auf die eine oder andere Weise zu lenken. Dafür macht er das und nicht, weil im fernen Washington irgendwer irgendwas entscheidet. Russland ist, und wenn ich das noch hinzufügen darf, insoweit auch, und da hat die russische Macht recht, ein wahnsinnig souveränes Land. Und wer ständig sagt, der Putin macht das ja nur, weil irgendwer ihn mal beleidigt hat oder er ein bisschen ärgerlich war auf der Sicherheitskonferenz 2007 in München oder so, ich finde es geradezu eine Erniedrigung dieses tatsächlich sehr großen Landes, das halt seine Entscheidungen sehr souverän trifft und treffen kann.
Beinhaltet es nicht eine gewisse Logik, dass man das Gefühl hat, wenn man sich das Gebaren dieses Herrschers ansieht, dass sehr viel wohl auch aus einer gewissen Kränkung heraus passiert, ob eingebildet oder real? Ist da gar nichts dran?
Putin spielt mit dieser Kränkung die ganze Zeit. Der kam ja schon gekränkt ins Amt, weil ihn nicht jeder gleich so als den großen Führer angesehen hat. Da war er so gekränkt, dass er gleich einen Krieg anfangen musste, nämlich den Tschetschenienkrieg. Und mit diesem Tschetschenienkrieg wollte er sich dann halt eben gewissermaßen gleich die Feldherrnweihen geben. Und der Mann, der hat schon mal eine Stadt zerstört, der hat Grozny platt gemacht, vor dem muss man sich in Acht nehmen, weil er halt diese Hauptstadt Tschetscheniens damals zerstören ließ und gewissermaßen damit dann mit diesen Herrscherweihen dann halt an den inneren Umbau seines Landes gegangen. Die Kränkung ist etwas, was er dann im weiteren Verlauf immer wieder bemüht hat und vor allem dann natürlich seit 2014, wo er immer wiederholt behauptet hat, der Westen habe nicht auf Russland gehört, habe nicht auf ihn und seine Warnungen gehört. Und jetzt zeigen wir es denen mal. Das ist, wie soll ich sagen, das ist ein guter Verkaufsslogan, aber er ist halt nicht mehr als ein Verkaufsslogan, weil es am Ende natürlich nicht Kränkungen sind, die zu einem Überfall auf ein anderes Land oder so tiefgreifende Veränderungen des Landes führen, wie er sie jetzt macht. Sowas tut man nicht aus einer Kränkung heraus, sondern weil man die Absicht hat, dieses Land in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Und insoweit halte ich es halt eben wirklich für einen sehr erfolgreichen Verkaufsschlager, aber nicht die wirkliche Ursache und den wirklichen Antrieb seiner Handlung.
Wenn wir uns dieses Regime oder beziehungsweise die Ideologie von Wladimir Putin ansehen, wie würden Sie die definieren? Ich habe in Ihren Büchern gelesen, Sie sprechen hier von Nationalismus. Inwiefern, was ist die genaue Definition in diesem Fall des russischen Nationalismus unter Putin?
Putin selbst halte ich für einen Gelegenheitsnationalisten, einen Karrierenationalisten oder neuen Nationalisten, für jemanden, der sich Nationalismus einfach zu Nutze macht, der ihn mal entdeckt hat. Und das war übrigens genau in diesem Jahre 2012, als er sich überlegte, ich verliere langsam den Griff auf die Bevölkerung. Meine Popularität sinkt rapide. Das konnte er damals allen Umfragen entnehmen. Und er merkte, dass einfach die Stabilität, die er versprach, der gewisse begrenzte Wohlstand, den er versprach, dass das alles nicht mehr zog. Und dann entdeckte er Nationalismus als eine Sprache, als ein Idiom, mit dem er plötzlich mit der Bevölkerung kommunizieren konnte, und zwar mit einem anderen Teil der Bevölkerung, weil man muss sich immer vergegenwärtigen, in den 2000er Jahren hatte er sehr viel Bürgertum hinter sich und auch so Moskauer Arrivierte, die sagten, der Mann, der Streamline, der baut hier vieles um, was wir uns eigentlich schon immer gewünscht haben. Gute Sache, die Wirtschaft profitiert, wir profitieren. Und er sprach dann mit dem Nationalismus nicht mehr die an, das sozusagen großstädtische Metropolenbürgertum, sondern er sprach plötzlich die Menschen draußen in der Provinz und auf dem Lande an. Und ich sag mal, dieser Pferdewechsel, den er damals vornahm, um seinen Karren der Macht zu ziehen, der hält bis heute an. Er ist halt wahnsinnig populär in den einfacheren, weniger gebildeten Bevölkerungsschichten. Und übrigens in dieser Art und Weise auch anderen neuen Nationalisten in der Welt nicht unähnlich, Donald Trump darunter zu nennen oder Viktor Orban, die alle nicht in den Metropolen, sondern die halt eben eher draußen in der Provinz ihre Anhängerschaft entdeckt hatten. Orban ist wirklich der Protagonist, der das als erstes alles durchprobiert hat, aber Putin eben auch eher ein früherer. Donald Trump kam dann wiederum 4 Jahre später, wurde zum ersten Mal Präsident. Aber die arbeiten eigentlich alle mit einem sehr, sehr ähnlichen Prinzip und nehmen sich dann diesen Nationalismus in der jeweiligen Spielart, machen sie ihn sich zunutze. Und vielleicht noch ein kurzes Wort dazu. Der russische Nationalismus ist ja wahnsinnig breit gefächert. Er kann ethnisch russisch-national sein, er kann aber auch so slawisch imprägniert sein, Russland, Belarus, Ukraine, das gehört zusammen, diese Dreifaltigkeit. Er kann aber auch ganz breit eurasisch, nationalistisch sein. Und Putin arbeitet eben gelegentlich mit dem slawischen Nationalismus, der halt eben sagt, die Ukraine, die ist russisch und Belarus gehörte auch zu. Aber manchmal greift er eben auch aus zu diesem imperialen, sehr weit gespannten Nationalismus, der dann halt irgendwann vielleicht auch mal den Norden Kasachstans einschließen könnte. Oder wenn man dann doch mal in Europa weiterdenken will, da könnte man dann auch auf diese Spielart des russischen Nationalismus zurückgreifen. Er ist da flexibel als nationalistischer Denker und Herrscher.
Was ich wahnsinnig interessant finde an Ihren Erzählungen, es drängt sich ja wirklich der Vergleich zu anderen nationalistischen Machthabern derzeit auf, vor allem dieser Wandel. Sie haben vorgesagt, zu Beginn eher die bürgerlichen Eliten, könnte man vielleicht sagen, in den Städten, jetzt eher die Peripherie, die hinter Wladimir Putin steht. Ich meine, das ist ja wirklich, man könnte sagen, wie in Ungarn, wo in der größten und wichtigsten Stadt Budapest beispielsweise ein grüner Bürgermeister ist, aber am Land Viktor Orban seine Basis hat, ebenso wie in der Türkei, Stichwort Istanbul. Man hat ja hier irgendwie das Gefühl, das scheint derzeit so die Blaupause für solche Machthaber zu sein.
Ja, was ich faszinierend finde, ist, dass eben tatsächlich so einer wie Putin ja im Grunde genommen auch ein Stadtmensch ist, aufgewachsen in Petersburg, nicht in den besten Verhältnissen. Petersburger Hinterhöfe, da musste er sich ziemlich durchsetzen. Und Orban ist uns ja auch noch, wenn wir uns weit zurückerinnern, auch noch als so ein eher langhaariger städtischer Rebell gegen alles Verkrustete und die Kirche und all die von gestern bekannt. Bis er irgendwann mal krachend eine Wahl verloren hatte, von der er dachte, er würde sie haushoch gewinnen. Und dann sagte, so komme ich nicht weiter. Und zum guten Schuhgeschäft ging, sich Budapester Schuhe kaufte, die blank polierte, die Haare abschnitt, in die Kirche plötzlich ging und ein ganz anderer war und damit dann sehr erfolgreich. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, diese Art und Weise, wie über Ländergrenzen man sich halt eben tatsächlich diesen Stil abguckt. Und Orban, so klein sein Land ist, ist durchaus ein Role Model für viele gewesen. Und natürlich ist dann Putin wiederum ab 2012 mit seiner Art an die Dinge ranzugehen auch ein Role Model für viele Herrscher in der Welt. Ja, und heute ist es halt eben leider ein Herrschaftsstil geworden, der allmählich erfolgreicher zu werden droht als die Demokratie. Ich hoffe nicht, dass es so weitergeht, aber ich kann es nicht ausschließen.
Ich finde ja auch einen interessanten Moment, und den schildern Sie auch in einem Ihrer Werke, ist der Putschversuch im Jahr 1991, wenn wir hier nochmal zeitlich zurückgehen, aus dem ja dann am Ende die demokratischen Kräfte eigentlich siegreich herausgegangen sind, nämlich Boris Jelzin. Diese Zeit der Offenheit der 90er Jahre in Moskau mit allen Problemen, die es damals gab. Wie blickt man denn im russischen Staatsapparat heute auf diese Zeit zurück?
Die 90er Jahre sind das große Schreckbild und es soll auch dargestellt werden als ein Schreckbild, wo alle zusammenzucken und sagen, wie furchtbar, wie düster waren diese Zeiten. Zeiten der Wirren, sagt man ja gerne in Russland, an Erinnerung, Zerfall des Russischen Reiches Anfang des 17. Jahrhunderts. Und als eine solche Zeit der Wirren wird halt eben aus den Putin-Eliten und nationalistischen Kreisen, die bezeichnen auch die 90er Jahre als Zeiten der Wirren und wischen dabei natürlich komplett unter den Tisch, dass bei aller Unübersichtlichkeit es eben auch eine Zeit der Freiheit war und der sehr großen Möglichkeiten, wovon viele Russen damals Gebrauch gemacht haben, bei gleichzeitiger, was man auch nicht vergessen darf, zur Verfügungstellung einer kostenlosen Eigentumswohnung für jede russische Familie, weil all die großen Wohnblocks und Häuser und einzelstehenden Häuser in Staatsbesitz plötzlich ihren damaligen Mietern übereignet wurden. Das heißt also, man startete auf durchaus sicherem Terrain. Die Wohnung hatte man schon mal sicher, das ist nicht schlecht. Und dann ging es halt los mit Voucher-Privatisierung und allerlei Dingen, die dann schiefgegangen sind und wieder neu angefangen und Leute haben sich bereichert und es gab natürlich viel Korruption und Unübersichtlichkeit. Korruption gibt es heute übrigens auch, nur einfach in viel größerem Maße, also mit 1000-Mark-Scheinen, die man damals in Moskau irgendwie noch hin und her schob, gibt man sich da nicht mehr ab, sondern halt eben mit Milliardenüberweisungen in Rubeln. Das ist heute einfach eine ganz andere Dimension. Aber man versucht, diese Zeit damals zu denunzieren und schlecht zu machen, um zu begründen, warum es halt heute so aussehen muss und warum halt eben auch die Freiheiten beschnitten werden müssen im Tausch für Sicherheit, Stabilität und all das, was Putin verspricht. Und dabei muss man immer sehen, dass das Jahr 1991 natürlich für jemanden wie Wladimir Putin, der ja gewissermaßen gelernt hat in den Geheimdiensten, auch durchaus ein Schockjahr war. Er war damals in St. Petersburg, war nicht zum Putsch im August 1991 im Dienst, sondern bereitete sich damals auf die Petersburger Stadtverwaltung, in die er dann ja eingetreten ist, dann sogar Vizebürgermeister des damaligen Oberbürgermeisters von Petersburg, Anatoli Sobchak. Und er war aber jemand, der mit der entsprechenden Mentalität die Dinge damals schon begleiten konnte. Und es war halt eben für jeden Geheimdienstler ein großer Schock, dass diejenigen, der Innenminister, der Verteidigungsminister, der KGB-Chef, also die sogenannten Siloviki, wie man sie auf Russisch nennt, die Minister der sogenannten Gewaltenministerien, die Armeen befehligen und die über Waffen verfügen, dass die halt mit ihrem Putsch komplett scheiterten und den Untergang der Sowjetunion nicht aufhalten konnten. Und das war letztendlich eine Geisteshaltung, die sich dann erhielt, dass nicht klarkommen, dass nicht zurechtkommen mit der Auflösung der Sowjetunion, was sich in den 90er Jahren erhalten hatte in diesen Behörden, was aber nie offen artikuliert wurde und erst dann mit Putin wiederum als Klage geführt wurde. Und Putin erhörte diese Klage und hat dann ja auch irgendwann Mitte der 2000er gesagt, dass der Untergang der Sowjetunion, die Auflösung, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Und das war natürlich etwas, was diese like-minded Leute sofort verstanden hatten. Und dann ging es halt in die Richtung.
Wenn ich Ihnen das so zuhöre, beschleicht sich der Eindruck, und korrigieren Sie mich da, wenn ich Sie da jetzt falsch interpretiere, dass Putin durchaus auch ein Produkt dieses Chaoses und dieser Überforderung dieser Zeit ist, die die Menschen erlebt haben.
Ganz gewiss. Also er ist jemand, der als relativ junger Bürokrat damals halt eben diesen Schockzustand, der natürlich ein Schockzustand für die ganze Nation war, mitgemacht hat. Nur haben halt aus diesem Schock viele Menschen, die Gleichaltrige waren, die auch damals in ihren 30ern waren, manche noch jünger oder manche noch Anfang 40 und sagten, ich habe die Kraft, den Lebenswillen, die Energie, aus in dieser Übergangsphase mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten etwas zu machen. Und Putin hat das übrigens für sich auch so gemacht. Der hat nämlich eine irre Karriere hingelegt, als jemand, dem es ja nicht so mitgegeben war, so eine wahnsinnige Ausstrahlung zu haben. Das, was er heute an Ausstrahlung hat, ist ja das Ergebnis vielfältiger Polittechnologen und Persönlichkeitsmasseuren, die an ihm gearbeitet haben. Aber der war ja eine wahnsinnig blasse Figur in den 90er Jahren, die man, als er dann, er ist ja mal nach Hamburg gefahren ab und zu, weil Petersburg und Hamburg hatten diese enge Partnerschaft. Und der ist halt, wenn er damals in Hamburg war, in so einer Delegation, den Leuten kaum aufgefallen, einfach weil er eher so ein blasser Eckensteher war. Aber er hat das Ganze halt aus der Perspektive eines Mannes, der auch seine Chance witterte und gesucht hat, dann Vizebürgermeister war. Er war dann zuständig für die Liegenschaften in St. Petersburg und hat da eben verteilt und bevorteilt und übervorteilt und hatte damals halt sich sehr, sehr viel Einfluss verschafft. Und das, was er heute macht im großen Stile, die große Umverteilung russischen Eigentums in Putins Russland, die Enteignung von riesigen Kombinaten, die dann wiederum irgendwelchen Crownies, Verwandten und Bekannten und Loyalisten zugeschanzt werden, diese Herrschaftstechnik, die hatte er damals in St. Petersburg gelernt.
Weil Sie Putins Anfangszeit als Premier ansprechen, ich glaube, Sie haben ihn ja relativ zu Beginn auch einige Male getroffen bzw. interviewt. Wenn man jetzt 25 Jahre später auf diesen Mann blickt, erkennt man ihn wieder?
Kaum. Also man muss ja schon manchmal, wenn man so ein Putin-Bild von 1999 hat, da lernte ich ihn eben kennen in einem Interview, das wir Ende 99 für die Zeit bekamen mit ihm, wo er halt eben wirklich eher so ein schmaler, blasser Mann war, aber der eben schon den Tschetschenienkrieg führte und deshalb sich einfach diese ganze Aura von Feldherr gewissermaßen aneignete und das übte, der Feldherr zu sein und dann auch so ein bisschen Eisen in die Stimme legt. Aber wenn man sich sozusagen die Person dieses Herrschaftslehrlings von damals neben den Mann legt, der halt heute äußerlich auch ziemlich umgestaltet, mit sehr rundem, vollem Gesicht, das er eigentlich nie besaß und auf staunenswerte Weise jetzt im Alter bekommen hat, ohne dass er dabei insgesamt in die Breite gegangen wäre. Also da ist viel modelliert worden, aber es ähnelt halt eben auch in seiner ganzen Umgangsart. Er ist ja heute jemand, der eher sehr souverän und gelassen und mit all der Erfahrung von 25 Jahren Leute halt einlädt und wieder gehen lässt, hochhebt oder fallen lässt. Und all das ist natürlich das Ergebnis, wie gesagt, dieses Vierteljahrhunderts Herrschaftserfahrung und des ständigen Arbeitens an sich selbst und des Arbeitenlassens an sich selbst und des festen Willens, natürlich es nicht den Sowjetführern gleich zu tun und gewissermaßen dann ab 70 im Äußeren wie im Inneren wie in der Herrschaftsausübung zu verfallen. Das will er auf keinen Fall.
Weil Sie jetzt schon mehrfach den Tschetschenienkrieg 1999 angesprochen haben, der ja mehr oder weniger mit der Unterwerfung des Landes geendet hat, die ja bis heute andauert. Wie viel Tschetschenienkrieg steckt denn im Krieg gegen die Ukraine? Also wie viel Vorgehensweise von damals wird heute wieder eingesetzt?
Ich würde sagen, dass in der ersten Phase des Überfalls, des neuerlichen Überfalls auf die Ukraine 2022, diverse Tschetschenien- und überhaupt Kaukasus-Taktiken russischer Expansion zum Tragen kamen. Das ist zum einen die flächendeckende Zerstörung von Ortschaften. Das ist ja etwas, was in Grozny halt 2000, wo ich dann damals als Korrespondent von Moskau aus nach der Eroberung durch russische Truppen so erschreckend fand. Die ganze Stadt war platt. Das ganze Zentrum war eigentlich gar nicht mehr da. Und das ist ja in der heutigen Zeit etwas, was wir jetzt in anderen Bildern auch in Gaza wieder sehen. Also wir haben plötzlich eine Rückkehr dieser massenhaften Zerstörungen und flächendeckenden Zerstörungen wie im Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Form der Kriegsführung, die wir eigentlich im Westen für völlig überlebt und nicht mehr für nötig hielten und geächtet hatten. Und das hat Putin dann natürlich in der Eroberung einiger Städte und Ortschaften des Donbass dann wiederum wiederbelebt. Und das hatte er schon in Tschetschenien so gehalten. Und gleichzeitig sind natürlich dann auch Disziplinlosigkeiten und völlig außer Rand und Band geratenes Gebaren der russischen Armee in den Vororten von Kiew. Auch das erinnerte dann plötzlich an Tschetschenien. Und es gab dann auch wieder ein interessanter Aspekt, wie man manchmal im Westen drauf schaute. Dann gab es dann den Vergleich sofort mit den Deutschen im Zweiten Weltkrieg und Faschisten und so weiter. Das ist auch wieder so ein sehr, wie ich glaube, westzentristisches, egozentrisches Blicken auf die Dinge. Natürlich ist das eine alte russische Tradition. Da braucht keiner Deutscher aus dem Zweiten Weltkrieg. Der russische Kaukasus wurde im 19. Jahrhundert erobert mit kompletter Zerstörung von Dörfern, des Verbrennens der Felder, der Anbaugebiete, der Obstplantagen, Zerstörung der Lebensgrundlagen, Vertreibung der Menschen und im Falle der Tscherkessen im 19. Jahrhundert halt in einem großen Genozid. Das sind alles Eroberungsformen, die das Russische Reich im Laufe seiner jahrhundertelangen Expansion eingeübt hat. Und da braucht Putin einfach nur in diese Traditionskammer zurückgreifen und er braucht da keinen Westen für.
Ich wage jetzt trotzdem noch einmal einen westlichen Blick und vielleicht ein bisschen eine egozentrische Weltansicht. Weil wir ja hier von Wien nach Berlin miteinander sprechen, glaube ich, können wir uns das auch irgendwie erlauben. Nein, ich würde gerne darüber sprechen, weil wir eben schon in den zwei Hauptstädten sitzen, in den zwei Zentren der Macht dieser beiden Länder. Was die Abhängigkeit des Westens, allen voran Deutschlands, aber auch Österreich, ich glaube, da stehen wir den Kollegen in Deutschland um nichts nach, zu Russland betrifft. Stichwort Gasabhängigkeit beispielsweise. Wie sehr hat denn diese Fehleinschätzung, die sehr viele westliche Politiker und vielleicht auch österreichische und deutsche in den Jahren getroffen haben, diese Expansion Russlands oder diese versuchte Expansion gefördert?
Es gab halt eben in Deutschland und in Österreich einfach eine unglaubliche Blauäugigkeit. In dem Glauben, Russland habe halt eben jahrzehntelang und schon die Sowjetunion habe jahrzehntelang verlässlich geliefert. Und entsprechend könnte man darauf halt eben auch bauen, einfach weil man diese historische Erfahrung hat. Dabei übersah man aber, was ab 2014 sichtbar wurde, dass Putin eigentlich keine Kontinuität der russischen und sowjetischen Geschichte, der neuen russischen Geschichte und der sowjetischen Geschichte darstellt, sondern einen Bruch. Und zwar insoweit, als die Sowjetunion, und damals haben ja dann eben auch Bonn, damals die DDR auf ihre Weise als Bruderstaat und Österreich, eben all diese Verträge geschlossen. Es wurden die Pipelines gebaut, dann sehr umfassend in den 70er Jahren, zum gewissen Ärger der Amerikaner damals. Es gab ja immer wieder Reibereien. Aber es funktionierte tatsächlich. Nur war die Sowjetunion eben ein Land, das letztendlich saturiert war. Das meinte, sie haben eigentlich eine maximale Ausdehnung erreicht, mit der sich gut leben ließ in Europa, Klammer auf, vorbehaltlich der Weltrevolution, die irgendwann folgen wollte und dann die ganze Welt und so weiter, Klammer zu. Aber in Europa war man eigentlich mit Vorposten in Berlin und an der innerdeutschen Grenze und Österreichs neutralem Status und starker sowjetischer Präsenz in Wien. Also da war man ziemlich weit gekommen und das gedachte man zu erhalten, zu verfestigen. Und natürlich war dann das Gasgeschäft ein Weg auch, um diese Bande stärker zu verfestigen. Und der Gedanke einer gewissen Abhängigkeit Europas spielte von Anfang an eine Rolle. Das war so lange funktionsfähig, wie man sich darauf verlassen konnte, dass das politisch nicht als Erpressungsmittel genutzt würde. Und das ist genau das, was Putin dann gemacht hat. Und was man halt eben auch übrigens lange vor 2022 sehen konnte, weil Putin hatte ja Gas als Waffe benutzt schon gegen die Ukraine in den 2000er Jahren, als die Ukraine eine Regierung sich gab, die Moskau nicht passte. Er hat es benutzt als Mittel gegenüber den baltischen Staaten. Die Annahme, dass es für all die gelten würde, die Ukraine, die baltischen Staaten, auch Polen hat er einmal versucht, damit zu erpressen, aber es würde nicht Deutschland und es würde nicht Österreich betreffen, war eben genau diese Blauäugigkeit. Und gleichzeitig muss man eben dann auch sagen, dass es sowohl in Österreich wie in Deutschland Politiker gegeben hat an verantwortlicher Stelle, die halt persönlicher und teilweise auch Interessen von persönlichem Vorteil, von Geldvorteil gesucht haben und dann in diese Dinge verbunden waren. Das ist natürlich ganz besonders schändlich, dass halt eben dann die Frage des persönlichen Vorteils in der Intensivierung dieser Gasbeziehung auch noch eine Rolle spielte und dann zu Abhängigkeiten führte. Bei Deutschland war es ja über 50% der Gasimporte, im österreichischen Fall noch weit, weit höher. Und das dann wiederum halt zu den starken Verwerfungen auf dem Gasmarkt 2022 führte, als Putin plötzlich anfing, Gas eben zur Waffe zu machen gegen Westeuropa.
Herr Thumann, ich würde gern noch einmal kurz auf eine der ersten Fragen zurückkommen, als ich Sie gefragt habe, ob das Regime sich geändert hat oder ob in den Köpfen der Menschen auch etwas passiert ist, eine Änderung vonstatten gegangen ist. Sie beschäftigen sich ja aufgrund Ihrer Korrespondentenstelle ja auch sehr viel mit den Menschen vor Ort. Würden Sie sich zutrauen, ein Bild zeichnen zu können, das den Russen, ich weiß, diesen Archetypen gibt es nicht, genauso wenig wie es den Deutschen und den Österreicher gibt, aber trotzdem, würden Sie sich zutrauen, dieses Bild zu zeichnen? Können Sie uns sagen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht? Es sind ja doch rund 150 Millionen.
Ich traue mir das nicht zu, nein, aber nehmen wir mal drei Russen. Das Holz ist schon ganz grob geschnitzt bei drei. Aber es gibt Leute, die ich treffe, die trifft man an diesen kleinen, spontanen Gedenkstätten für den Söldnerführer, den ehemaligen Prigozhin. Das sind Leute, die sind, und Prigozhin war ja der Söldnerführer, der seine Wagner-Truppe halt zunächst in Afrika und dann aber eben stark im Donbass befehligt hatte und eben ein radikaler Nationalist ist, beziehungsweise war, und seine Anhänger gehören eben auch diesem radikalen rechten Flügel an. Und wenn ich mit Leuten aus diesem Kreise spreche, in der Nähe dieser Spontanschreine, die mitten in der Moskauer Innenstadt stehen, wenige Schritte vom Kreml, dann sind das Leute, die finden das super, dass die russische Armee jetzt endlich vordrängt. Das hätten sie sich schon lange gewünscht und sie wünschen sich den Einsatz sämtlicher Mittel, um die Ukraine möglichst schnell zu erobern. Das heißt also, wir haben es hier mit dem radikalen Denken zu tun. Und dann gibt es Leute, und da muss ich gestehen, meine Freunde kommen aus diesem Kreis. Das ist eine andere Gruppe, die halt tatsächlich seit 2022 mit einer furchtbaren Depression durchs Leben gehen, weil sie einfach merken, ich lebe hier in einem Land, in dem ich eigentlich gar nicht leben möchte. Ich habe hier aber meine Wohnung und ich habe meine Kinder und meine alte Mutter, die ist auch noch um die Ecke und ich komme hier nicht weg. Und gleichzeitig finde ich das hier eigentlich alles ganz grauenhaft. Und außerdem würde ich gerne auch mal nicht nur in der Küche ab und zu mal flüsternd, wenn das Handy im anderen Raum liegt, mal meine Meinung sagen. Und Das ist die andere Gruppe. Und dann gibt es eine große Mehrheit. Weil es eben die Mehrheit ist, liegt hier eigentlich die feste Basis des Regimes. Das sind die Opportunisten, die sagen, das Land hat sich ziemlich verändert. Aber schauen wir doch mal, da war jetzt einfach in den Jahren 23, 24, wir hatten alle gedacht, das wird ganz furchtbar und der Rubel schmiert ab und alle unsere Ersparnisse lösen sich auf und stattdessen Kriegsboom, die Supermärkte sind gefüllt und da sind jetzt so viele gegangen, das verstehen wir eigentlich gar nicht, weil es lebt sich doch irgendwie ganz gut. Der Putin hat das irgendwie hingekriegt, Stabilität zu erhalten. Und außerdem ist er an der Macht und wir können da eh nichts anderes machen. Und hat nicht der Westen auch irgendwie Schuld und hat nicht die NATO und hat nicht der Biden und überhaupt. Und der Merz will Taurus liefern. Also das ist doch auch alles nicht so eindeutig. Und deshalb halten wir eigentlich lieber den Mund und versuchen uns irgendwie durchzuwursteln. Und diese Klasse von Opportunisten ist eigentlich die große Masse. Und das würde ich jetzt, wie gesagt, ganz grob geschnitzt, ist eigentlich so die Haltung dieser drei verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
Herr Thumann, wenn man heutzutage über Russland spricht, dann spricht man über Krieg, dann spricht man über das, was passiert, was das Regime in Moskau tut. Sie sind schon deutlich länger in Moskau, als vielleicht so aktiv darüber berichtet wird wie derzeit, auch wenn dort immer einiges los war, sagen wir es vielleicht so. Ich unterstelle Ihnen jetzt einmal, dass Sie ja nicht nur aus einem beruflichen Zwang dort sind, weil Sie vielleicht auch Ihr Gehalt am Ende des Monats brauchen, sondern auch, weil es Sie interessiert und auch, weil Sie das Land mögen. Was gefällt Ihnen an Russland? Warum sind Sie immer noch dort?
Naja, mir gefällt, also zunächst mal bin ich ein Sprachenliebhaber und ich mag die Sprache einfach sehr gern und ich bilde mir auch ein, wenn ich Russisch spreche, dass ich dann immer so ein bisschen so ein anderer Michael Thumann bin. Und es gibt halt eben einfach eine ganze Reihe von Menschen, die sind mir sehr lieb und teuer und die sehe ich wahnsinnig gern. Und insoweit reise ich dann auch, wenn ich über die Grenze gehe, natürlich immer so mit einer etwas vorübergehenden Klammheit. Wie wird das jetzt? Der Grenzschutz ist ja vom FSB gestellt, also dem Geheimdienst. Und wenn ich dann da durch bin und im Taxi vom Flughafen in die Innenstadt sitze, dann freue ich mich einfach wahnsinnig, die wiederzusehen. Und dann klebe ich auch immer wieder mit der Nase am Fenster und fahre dann irgendwie über den großen Kutusowski-Prospekt oder so. Und es ist halt eben so ein ganz anderes Stadtbild, als ich das so in Berlin habe oder auch als wenn man das in Wien hat, weil es ist einfach Moskau. Und Moskau hat eben einfach diese Reize, die manchmal in einer gewissen Extremität liegen, weil es halt eben riesig ist, überdimensional und in irgendeiner Form anders, aber mir halt in den vielen Jahren in diesem Land doch ans Herz gewachsen.
Eine persönliche Frage habe ich mir an dieser Stelle ja erlauben dürfen, vielleicht abschließend noch eine eher analytische. Sie haben vorher schon gesagt, ein Großteil der das Regime stützt, wenn auch vielleicht nicht aktiv, das sind die Opportunisten, die de facto einfach nichts dagegen unternehmen. Hat Russland denn das Potenzial, irgendwann aus diesem zerstörerischen Trend herauszukommen, den es derzeit an den Tag legt?
Also ich glaube, Russland hätte das Potenzial, einfach weil man muss halt eben diese beiden Bevölkerungsgruppen letztendlich zusammenziehen, die dieses Potenzial ausmachen. Also die, die dagegen sind, gegen die Art und Weise, wie Putin Krieg führen lässt, wie Russland Krieg führt. Und die Opportunisten, über die wir eben sprachen, die ihr Fähnchen in den Wind hängen. Aber sie hängen halt eben ihr Fähnchen in den Wind. Und wenn sich irgendwann mal der Wind dreht, dann werden sie auch sehr schnell auf der anderen Seite sein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Putin sehr bewusst ist, dass diese ganzen Loyalisten eben auch nur so Gelegenheitsloyalisten sind. Leute, die halt, wenn irgendwann mal die Macht oder jemand anders stärker scheinen könnte, zu diesem anderen überlaufen können. Und diese beiden Gruppen, also das heißt, die Dagegenseienden und die Opportunisten bilden halt das Potenzial. Ich glaube aber, dass es zu einer wirklich tiefgreifenden Veränderung und einem wirklichen Kurswechsel auch von diesem expansiven und revanchistischen und nie saturierten, sondern immer in irgendeiner Form die Gelegenheit zur weiteren Ausdehnung suchenden Aggregatzustand, da kann Russland eigentlich nur herauskommen, wenn sich das, was Putin jetzt macht, als erfolglos erweist. Das heißt, wenn man irgendwann feststellt, wenn Russland eine Niederlage erleidet, so, da gibt's dann immer die Frage, wie kann Russland als Atommacht eine Niederlage erleiden? Ja, eine Niederlage wäre, wenn Putin halt eben seine Ziele, die er nun sehr klar gemacht hat im vergangenen Juni in St. Petersburg, als er sagte, die Ukrainer sind eigentlich Russen und insoweit gehört die ganze Ukraine uns. Das heißt, er hat die Latte sehr hochgelegt, er möchte die ganze Ukraine. Und damit ist alles, was unter dieser Latte liegt, eine Niederlage, ist völlig klar. Und das würde in Russland auch so wahrgenommen werden. Dann könnte die Propaganda wahnsinnig viel erklären, wenn er diese Ziele nicht in Gänze erreicht. Warum, wieso, weshalb? Und das würden viele Menschen auch wiederum kaufen, solange Putin an der Macht ist. Wenn Putin nicht mehr an der Macht ist, dann würden sie sofort fragen, und wofür haben wir all das bezahlt? Und wofür sind so viele Menschen gestorben? Und wofür ist diese wahnsinnige Korruption gelaufen in all diesen Jahren des Krieges? Und was haben wir da eigentlich erreicht? Dann wird nämlich die Rechnung erstellt. Und das ist genau die Rechnung, die Russland braucht. Es hat sich nicht gelohnt. Und wenn Sie diese Rechnung sehen, durchkauen, erleiden und die langfristigen Folgen dieses Krieges in Russland, ökonomisch, im Lebensstandard, wirtschaftliche Rückständigkeit. Wenn sie durch dieses tiefe Tal gehen, dann entfaltet sich für Russland das große Potenzial der Veränderung und es das nächste Mal anders zu machen.
Herr Thumann, das sind doch gute Schlussworte. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.